NDR 1 Niedersachsen. Stars am Sonntag.
Mit Roger Lindhorst, schönen guten Tag. Die Stars am Sonntag sind im Sommerurlaub und da nutzen wir die Gelegenheit, heute und an den kommenden Sonntagen mal zurückzublicken und Ihnen die schönsten Momente aus den vergangenen Sendungen zu präsentieren. Heute unter anderem mit Wiegald Boning, Starregisseur Sönke Wortmann und Jazz-Weltstar Till Brönner. Hier ist NDR 1 Niedersachsen Stars am Sonntag, heute mit einer Sommerausgabe und den schönsten Momenten aus vergangenen Sendungen. Vielleicht machen Sie ja gerade Urlaub in Niedersachsen, sind am Zelten oder der Campingurlaub steht bevor. Dann hören Sie mal, was Wiegald Boning erlebt hat. Der Comedy-Star und Buchautor hat rund 200 Nächte am Stück im Zelt verbracht und das alles wegen einer heißen Sommernacht in München, wie er meinem Kollegen Carsten Thiele erzählt hat.
Da waren die Temperaturen so, ich glaube sogar über 40 Grad an dem Tag. Und das machte mir überhaupt keinen Spaß, da drin auf den Schlaf zu warten. Und dann bin ich eben mit dem Klapprad rausgefahren an die Isar und dachte, da kann man sich schön ans Ufer legen. Ich habe es dann noch besser getroffen. Ich fand keinen Platz am Ufer, sondern so eine Insel, also so eine Kiesbank von kühlendem Wasser umtost. Und da habe ich mich hingelegt und schon in der ersten Nacht gefiel mir das so gut. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt wieder reinzugehen.
Aber wie sind dann über 200 Nächte im Zelt raus geworden?
Das hat sich so verselbstständigt. Wie gesagt, am Anfang gefiel mir das gut. Ich habe dann überlegt, wie lange bleibst du denn jetzt draußen? Vielleicht eine Woche oder bis zum nächsten Regen oder vielleicht bis die Blätter fallen oder bis der Winter kommt. Vielleicht dann durch den Winter durch. Ja, und meine Zukunftsvision wurde dann immer monströser. Am Ende waren es 204 Nächte und ein sehr schönes Lebenskapitel. Im Grunde schlafe ich auch weiterhin gerne draußen. Also hat sich einfach für mich so eine Pforte geöffnet. Nach draußen.
Ich habe es, glaube ich, zuletzt nach dem Abi gezeltet, seitdem nie wieder und ich bin ehrlich gesagt auch nicht scharf drauf.
Mir hat das ausgezeichnet gefallen. Also man muss sich schon 3 Monate ein bisschen drauf einpegeln. Ich hatte am Anfang extremen Schlafmangel, den ich so ansammelte. Ich wurde sehr, sehr aggressiv, bin wegen kleinster Nichtigkeiten völlig aus der Haut gefahren. Das war eher unschön, aber nach 3 Monaten hatte ich mich dann dran gewöhnt.
Ich musste sehr lachen, als ich das las in ihrem Buch, dass ihre Mutter gedacht hat, sie seien in Schwierigkeiten, weil sie jetzt nur noch im Zelt schlafen.
Die kann für mich in Anspruch nehmen, das genossen zu haben tatsächlich. Also das war jetzt keine asketische Übung, die ich da durchgezogen habe. Manchmal natürlich. Wenn man morgens um 5:30 das Zelt zusammenpackt und es regnet stark im späten November. Das sind dann die unschönen Momente, aber überwiegend habe ich tolle Sachen erlebt.
Und Sie haben das ja auch knallhart durchgezogen, auch wenn Sie auf Lesereise waren, auch wenn Sie TV-Aufzeichnungen hatten. Was haben die Veranstalter gesagt? Die haben ja wahrscheinlich eigentlich immer schon ein Hotelzimmer parat gehabt für Sie.
Da haben wir dann für einen bestimmten Zeitraum gesagt, Hotelzimmer ist für Herrn Boning überflüssig, aber schön wäre es, wenn man also so eine Zeltwiese oder einen originellen Zeltplatz zur Verfügung stellen könnte. Ich hatte selber keine Ahnung, was ein origineller Zeltplatz sein könnte. Gab es entweder einen Campingplatz oder auch ganz ausgesuchte Zeltplätze wie im Mittelkreis des Weserstadions in Bremen. Also das sind natürlich extreme Erlebnisse, die ich da nach Hause tragen durfte.
Da konnten Sie als Werder-Fan noch bestimmt gar nicht schlafen im Weserstadion, oder? War man doch dann auch, das war was Besonderes.
Wenig, ja. Da lag ich wach in meinem Zelt und habe mich gefreut. Bin dann kurz mal so eine halbe Stunde eingenickt, irgendwann zwischen 4 und 5. Aber im Großen und Ganzen habe ich dieses Privileg genossen, dass wir da widerfahren waren. Ja, am nächsten Tag hat Werder leider zu Hause gegen HSV verloren. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich das Recht gehabt, immer vorm Derby im Mittelkreis zu übernachten. Da ist jetzt leider nichts draus geworden. Ich glaube, im Gegenteil, ich darf nie wieder vor dem Derby dort schlafen.
Haben Sie was gelernt in diesen 204 Nächten über sich oder über andere oder über das Leben? So eine Quintessenz dieser Zeit im Zelt?
Ich kann mir durchaus vorstellen, nomadisch durchs Leben zu gehen, wie manche Völker das ja weiterhin machen, Tuareg und so. Also man braucht nämlich Häuser nicht, um zu überleben. Das kriegt man mit einem guten Schlafsack und einem Wetterschutz dann durchaus hin. Aber man braucht Häuser als Stauraum. Es gibt so unendlich viel Klimbim, den man im Laufe eines Lebens zusammenträgt. Und ich bin durchs Zelten so ein bisschen ans Ausmisten gekommen. Also ich habe doch allerhand mittlerweile an die Restmülldeponie und andere Verwerter gegeben. Bin auch mein Auto losgeworden. Lauter Sachen, die ich nicht brauche.
Und wenn Sie sich jetzt vom Radio fragen, Mensch, warum hat er denn aufgehört nach 204 Nächten, trotz dieser Begeisterung? Und warum hat er wohl ein paar Tage Krankenhauskost essen müssen? Dann lesen Sie das Buch Im Zelt von Wiegald Boning, ein unterhaltsamer Schmöker in 27 Kapiteln. Perfekte Bettlektüre. Man kann es natürlich auch im Zelt lesen.
Sie hören eine Sommerspezialausgabe von Stars am Sonntag. Wir präsentieren Ihnen die Höhepunkte aus vergangenen Sendungen. Dazu gehörte auch der Besuch von einem Weltstar. Jazz-Trompeter Till Brönner gab sich die Ehre. Er hat mit Carsten Thiele geplaudert und ja, der Carsten war ein bisschen aufgeregt vor diesem Gespräch.
Weil ich wirklich zugeben muss, nicht so der Jazz-Experte zu sein. Das Genre gilt ja als Nische, als Kennermusik, Expertenmusik. Oder ist das alles Vorurteil?
Nein, ich glaube, in jedem Vorurteil steckt da eine ganze Menge Wahrheit. Und Jazz ist über 100 Jahre alt, weit über 100 Jahre und hat natürlich in seiner großen, erfolgreichen Hochzeit, und wir sprechen hier von den 20er, 30er, vielleicht noch ein bisschen von den 40er Jahren, die Menschen so bewegt wie Popmusik heute. Und danach ist Jazz weiterentwickelt worden und auf nicht ganz uninteressante Art und Weise erwartet man bis heute vom Jazz, dass er die Musik per se nach vorne bringt. Also man sieht Jazz unheimlich oft als so eine Art musikalisches Forschungslabor. Und die Medien in den 60er Jahren begannen, diese etwas schwierigere Musik irgendwie tatsächlich stärker zu featuren als der Dixieland Jazz, also der damals so im Prinzip bei Erbsensuppenfesten und diversen Festivitäten zu hören war, da waren Menschen, und das ging noch bis in die 80er, 90er, wenn sie Jazz im Fernsehen gesehen haben, eigentlich eher so ein bisschen verwundert. Das war der Kulturauftrag, aber viel Publikum hat es nicht generiert.
Muss man sich denn mit Jazz unbedingt gut auskennen, um die Musik genießen zu können?
Ich glaube, dass es keine besondere Vorbildung benötigt. Das Schönste, was man machen kann mit Jazz, ist zum Beispiel mit Frank Sinatra oder Louis Armstrong anfangen, denn das ist absolut lupenreiner Jazz. Und wenn man dann sich ein bisschen in der Geschichte sozusagen chronologisch nach vorne bewegt, dann denke ich, wenn man die Zeit aufbringen möchte, dass man ein Verständnis, ein natürliches Verständnis für diese Musik entwickelt und großen Gefallen daran finden kann. Aber wir sprechen hier, denke ich, irgendwie von so, sagen wir mal, ein, zwei Wochen, die wir beide uns theoretisch miteinander einschließen könnten und dann wären Sie vielleicht am Ende nicht unbedingt ein Experte, aber jemand, der tatsächlich Gefallen an Musik findet, die ihm heute ja medial nirgendwo mehr präsentiert wird. Also ich denke, es ist und bleibt am Ende Gewohnheitssache. Was ich nicht kenne, kann ich nicht gut finden und das ist beim Essen ja ganz genauso.
Haben Sie konkret ein, zwei Einsteigertipps? Nicht nur für mich, sondern auch für andere, die jetzt vorm Radio sitzen und denken, Mensch, ich habe Lust auf Musik, auf neue Musik. Warum nicht mal Jazz?
Sehr gerne. Ich würde vielleicht einfach mal mit einem der größten Klassiker anfangen, die man sehr, sehr gut hören kann. Es ist das Album Kind of Blue von Miles Davis, was so im Volksmund weltweit eigentlich als das Album steht, was Jazz noch einmal Anfang der 50er Jahre völlig neu definiert hat. Das war übrigens Ende der 50er Jahre, Entschuldigung. Und dann gibt es natürlich Sänger zum Beispiel, die ich ganz klasse finde. Shirley Horn gibt es ein Album, das heißt Loads of Love. Das ist von Quincy Jones produziert worden. Das war eine ganz großartige Zeit damals. Anita O'Day, auch unglaublich zu empfehlen. Sie sehen bei Sängerinnen, da leuchten meine Augen. Das Album heißt Incomparable. Unbedingt mal hören.
Ihnen wird von Kritikern so eine Art Mainstreamisierung des Jazz vorgeworfen. Ist sowas denn überhaupt negativ?
Ja, ich denke, man ist immer im Verdacht, sich anzubiedern, wenn man Erfolg hat. Ne? Wer Erfolg hat, kann das ja eigentlich nur mit unlauteren Mitteln erreicht haben. Im Jazz gilt das manchmal so ein bisschen. Ich glaube, man tut gut daran zu arbeiten, selbst sein stärkster Kritiker zu bleiben. Dann braucht man sich nicht zu fürchten, auf jedwede Bühne dieser Welt zu gehen. Und ich spiele ja auch Konzerte, wo wirklich auch nur mal 30 Leute sitzen, nicht weil die nicht gekommen sind, sondern weil die Musik, die wir dort spielen, einfach komplizierter ist.
Star-Trompeter Till Brönner zu Gast in Stars am Sonntag.
NDR 1 Niedersachsen. Stars am Sonntag.
Mit Roger Lindhorst und heute mit den Höhepunkten aus den vergangenen Sendungen. Eine Begegnung, die mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, ist die mit Kirsten Bruhn. Seit einem schweren Motorradunfall sitzt sie im Rollstuhl, aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen und wurde zu einer der erfolgreichsten Paralympics-Teilnehmerinnen aller Zeiten. Die Leistungsschwimmerin holte bei den Paralympics, den Olympischen Spielen für Menschen mit Handicap, dreimal Gold, viermal Silber und viermal Bronze. Viele Auszeichnungen hat Kirsten Bruhn schon bekommen, aber eine Ehre ging ihr ganz besonders nah, nämlich als das Schwimmbad in ihrer Geburtsstadt Eutin in Kirsten Bruhn Bad umbenannt wurde. Da hatte sie direkt ein bisschen Pipi in den Augen.
Ja, die habe ich jetzt sogar schon wieder, weil das ist wirklich das Emotionalste überhaupt in meiner Karriere gewesen, weil da schließt sich der Kreis und das ist etwas... Das ist eine Ehre, das ist etwas Fundamentales, das ist ja ein Monument und das steht immer. Ob ich jetzt mal Gold gewonnen habe, Silber oder Bronze, das sieht kein Mensch, das ist auch gut so. Ich werde auch im Leben mir nichts auf die Stirn tätowieren. Aber dieses Schwimmbad umzubenennen nach mir, wo ich auch schwimmen gelernt habe, das ist schon, mehr geht nicht. Das ist toll.
Haben Sie jetzt auch freien Eintritt?
Ich war gar nicht mehr da, weil Eutin ist ja wirklich nur mehr oder weniger meine Geburtsstadt. Ich bin ja dann in Neumünster aufgewachsen und groß geworden und da lebt auch meine Familie heute. Insofern wird es Zeit, dass ich da auf jeden Fall mal hinkomme und ich gehe davon aus, dass ich freien Eintritt haben werde.
Kirsten Bruhn, eine beeindruckende Frau und eine der erfolgreichsten Vertreterinnen des deutschen Schwimmsports. Mittlerweile hat sie die Badekappe an den Nagel gehängt. Sie ist jetzt für die ARD als Expertin unterwegs. Das Schönste aus den vergangenen Stars am Sonntagssendungen hören Sie heute und an den kommenden zwei Sonntagen in unseren Stars am Sonntag Sommer Spezialausgaben. Hulapalu, Andreas Gabalier war vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns. Der Österreicher gilt ja mittlerweile als Superstar. Im September will er vor mehr als 100.000 Menschen ein Konzert geben auf dem Hockenheimring. Ja, und angefangen hat alles mit kleinen, einfachen Liedern, die Andreas Gabalier im Internet veröffentlicht hat.
Damals war die Musik ein kleines Hobby neben dem Studium, neben der Schule, früher auch noch. Und dann hat es in weiterer Folge ein Gedicht gegeben für ein Mädchen, das mir zum Teufel gegangen ist. Und so wollte ich sie irgendwie zurückretten. Ich wollte das irgendwie wieder rückgängig machen und habe damals ein Lied aufgenommen bei meinen Nachbarn im Keller. Das war ebenso eine kleine Mischung, wahrscheinlich irgendwo aus Austropop, wie wir das in Österreich betiteln. Einfach handgemachte steirische Mundartmusik. Und mit diesem Demo ist es dann kurz darauf auch im Radio dann losgegangen.
Du hast Jura studiert damals, ne? Du wolltest ja Rechtsanwalt werden, oder was hattest du vor?
Du, eigentlich war es nur so, dass auf der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Graz die schönsten Mädchen unterwegs gewesen sind. Und so bin ich mit zwei alten Schulkollegen dann mit auf die Uni und habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an.
Das Internet hat dir ein bisschen geholfen, um nach oben zu kommen. Aber wenn es um das Musikhören geht, dann bist du eher traditionell eingestellt. Du stehst noch richtig auf Kassetten und Walkman, ne? Wie kommt's? Was fasziniert dich daran?
Du, das liegt wahrscheinlich auch daran irgendwo, dass... Zu meiner Grundschulzeit, das war 1991 bis 1995, da gab es ja auch noch keine MP3s oder ähnliches. Da war der Walkman das höchste und schönste aller Gefühle und man hat den voller Stolz auch jeden Tag in die Schule getragen, in der Pause irgendwie die Kassetten ausgetauscht. Und so habe ich mir auch 1998 noch den letzten echt coolen Walkman gekauft, der nicht mehr viel dicker gewesen ist oder nicht viel größer war als die Kassette selbst. Und den habe ich immer noch. Den habe ich voriges Jahr zu Weihnachten einmal servicieren lassen und den trage ich eigentlich ganz gerne mit mir herum.
Welche Musik ist denn auf deinen Kassetten?
Boah, das ist viel Musik der 90er Jahre, viel Bryan Adams, viel Bon Jovi. Das sind ganz alte Kassetten, auch noch von meinem Vater aus der alten Stereoanlage, von Elvis, Tina Turner, ja, den Rolling Stones. Freddie Quinn Kassetten waren auch noch zu Hause, die habe ich mir gesichert, weil meine Brüder damit nichts angefangen haben. Und so lege ich das wirklich ganz gern, wenn wir zu Hause auch einmal feiern und auf irgendwas anstoßen, dann ganz gerne mal ein paar alte Schallplatten oder Kassetten wieder ein.
NDR 1, Niedersachsen mit den Highlights aus den vergangenen Stars am Sonntagssendungen. Dazu gehörte auch das Treffen von Carsten Thiele mit Sönke Wortmann, einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Regisseure. Ein Mann, der Filmgeschichte geschrieben hat. Dabei sah damals alles danach aus, dass Sönke Wortmann als Profifußballer Karriere machen würde. Er war nämlich richtig gut.
Ja, aber nicht gut genug.
Haben Sie das nie bereut, das an den Nagel gehängt zu haben?
Ich habe es tatsächlich nie bereut, weil ich habe ja sehr viel gespielt als Kind, ist ja klar. Man fängt mit 5 an und bis 20 habe ich also 15 Jahre lang intensiv diesen Sport betrieben. Und als ich mich dann entschieden habe, aufzuhören, war das für mich auch eine große Erleichterung. Es fiel mir überhaupt nicht schwer. So wie alles gekommen ist, bin ich höchst zufrieden.
Wie kam dann der Twist, was ganz anderes zu machen, zur Hochschule für Film und Fernsehen zu gehen nach München?
Ja, das war jetzt nicht so, dass das eine aufgehört hat und dann sagt, jetzt gehe ich mal in die Filmhochschule, sondern das hat auch ein paar Jahre gedauert. Ich wusste erstmal nicht, was ich wollte. Ich finde, das muss man auch nicht wissen, wenn man 18 ist. Man kann erstmal ein bisschen rumexperimentieren und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht. Ich war hauptsächlich Taxifahrer und habe mich dann nach ein paar Jahren beworben in München an der Filmhochschule. Die haben mich dann zum Glück genommen und seitdem bin ich auf so einem ganz für mich persönlich sehr schönen Gleis.
Sie haben dann ja auch richtig gleich durchgestartet. Der bewegte Mann, super Vibe. Vermissen Sie die Zeit von damals?
Nee, aber wieso sollte ich?
Naja, aber Sie haben ja eben gerade gesagt, jetzt beginnt so wieder die etwas ruhigere Phase des Lebens. Ich kann mir vorstellen, damals sowas ins Kino zu bringen, was unterhaltsam ist, aber was dabei ja auch nicht doof war. Das war ja super tolle, toll gemachte Unterhaltung. Und dann so erfolgreich zu sein, das pusht doch total, oder nicht?
Ja, aber wenn Sie sagen, ob ich das vermisse, das würde ja bedeuten, dass ich jetzt gar nicht mehr erfolgreich bin. Da würde ich ein bisschen widersprechen.
Ja, aber da sind Sie halt reingerutscht ins Business, das meine ich, dann auch gleich so auf so einer Welle zu schwimmen irgendwie.
Ja, das war natürlich ein tolles Gefühl. Es hat aber auch, und das weiß ich, auch viel mit Glück zu tun. Das waren halt auch die richtigen Filme zur richtigen Zeit. Wenn ich den bewegten Mann 5 Jahre früher oder 5 Jahre später gemacht hätte, dann hätte das auch nicht dieses Interesse gefunden, was es genau da eben hatte und die Fußballfilme dann auch. Also das hat auch mit Glück zu tun, nicht nur, aber auch.
So ganz ohne Fußball ging es dann auch nicht. Wunder von Bern, sagen wir es ruhig nochmal, und natürlich die WM-Doku, kann man sagen, Deutschland, ein Sommermärchen.
Das hat sich sehr geeignet. Also die Geschichte, wie damals 1954 die Zeit und wie dieses Turnier verlief, hätte man besser gar nicht erfinden können. Und letztendlich war es bei der Dokumentation Deutschland ein Sommermärchen auch so. Also das hatte, dramaturgisch hätte man das nicht besser machen können, sogar mit der Halbfinalniederlage gegen Italien und dann dem Happy End dann doch um Platz 3. Es waren tragische Helden und das ist immer besser als Helden. Tragische Helden sind noch besser im Kino als Helden.
Carsten Thiele im Gespräch mit Sönke Wortmann. Mehr Highlights gibt's am kommenden Sonntag, dann unter anderem mit Iris Berben, Bernd Stelter und Sting. Alle Stars am Sonntagfolgen der vergangenen 12 Monate können Sie übrigens auch im Internet noch einmal anhören, in der NDR-Mediathek über ndr.de/ndr1-niedersachsen. Ich bin Roger Lindhorst und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie das Beste draus. Tschüss.